ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 10. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Wir sind Kai Küstner, aktuell im ARD Hauptstadtstudio in Berlin, und Carsten Schmiester in Hamburg.
Es gibt einfach kein Entrinnen. Deutsche Ministerinnen und Minister können dienstlich noch so weit reisen. Und von diesen Reisen habe ich selbst jede Menge als Journalist begleitet in der Vergangenheit. Die deutsche Innenpolitik reist mindestens im Handgepäck irgendwie immer mit. So erging es auch Boris Pistorius auf seiner jüngsten Visite in den USA. Zwar ging es natürlich auch um die Ukraine, so kündigte der Verteidigungsminister an, dass Deutschland 3 HIMARS-Raketenwerfer aus den Beständen der USA für Kiew kaufe und sich auch um die Lieferung kümmern werde. Und er versicherte seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin, dass Deutschland nun wirklich verstanden habe, dass die Lasten in der NATO fairer verteilt werden müssten. Aber er wurde eben von den mitgereisten Journalisten auch zum deutschen Verteidigungshaushalt gefragt und auch zu seinem durchgesickerten Plan, den Verteidigungshaushalt von der Schuldenbremse zu befreien. Das würde bedeuten, dass für die Bundeswehr durchaus in Zukunft Kredite aufgenommen werden könnten. Ein Plan, auf den FDP-Finanzminister Christian Lindner zunächst einmal allergisch reagierte. Aber Pistorius will dies alles nun nach seiner Rückkehr in der Koalition ausdiskutieren.
Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Sicherheit ein Grundrecht ist, ein Auftrag des Staates, den wir zu erfüllen haben, der Generationengerechtigkeit beinhaltet, insbesondere dann, wenn es darum geht, Sicherheit zu gewährleisten durch Entscheidungen, die heute zu treffen sind, die aber erst in 10 Jahren sichtbar werden. Wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, gefährden wir die Sicherheit der nachkommenden Generation.
Also aus Sicht von Boris Pistorius ist Sicherheit genauso ein Grundrecht wie die Schuldenbremse. Das dürften jedenfalls sehr interessante Haushaltsberatungen werden. Wir bleiben an dem Thema Geld jedenfalls dran. Und dann hat Pistorius noch einen aus meiner Sicht interessanten Satz gesagt, der nun mit dem deutschen Haushalt und mit Geld nur am Rande etwas zu tun hat. Er erklärte nämlich, er habe in New York mit UN-Generalsekretär Guterres über die Ukraine und über den Nahen Osten gesprochen, aber auch über die Lage im Sahel, also über den Krisengürtel in Westafrika.
Es ermuntert mich, das kann ich deutlich sagen, für weiteres Engagement, denn auch das muss klar sein in diesen Zeiten. Ich habe es oft gesagt, wir reden in Deutschland gerade alle nur noch fast ausnahmslos über Landes- und Bündnisverteidigung. Ja, das ist das strukturbestimmende Merkmal des Auftrags der Bundeswehr ab jetzt. Aber gleichzeitig muss klar sein, dass wir uns als dritt- oder viertgrößte Volkswirtschaft der Welt nicht zurückhalten, nicht am Seitenrand stehen können, wenn es darum geht, die Welt ein Stück friedlicher zu machen und Einfluss darauf zu nehmen, dass Konflikte nicht entstehen oder schneller beendet werden können.
Also trotz Abzug aus Mali der Bundeswehr will Deutschland in der Region möglichst aktiv bleiben. Und das in einer Zeit, in der im Sahel Russland seinen Fußabdruck deutlich vergrößert, während wichtige Partner wie die USA und Frankreich dort rausfliegen. Interessant ist diese Region Westafrika aus meiner Sicht genau deshalb, weil genau hier der Systemkonflikt, um nicht zu sagen Kulturkampf, autoritär gegen liberal ausgetragen wird. Dazu und zur Frage, warum uns das sehr direkt etwas angeht, gleich mehr. Zunächst aber die aktuelle Lage in und rund um die Ukraine mit dir, Carsten.
Ja, es bleibt dabei, der Trend, den wir seit einigen Wochen schon sehen, scheint sich nicht nur fortzusetzen, sondern sogar ein bisschen zu verstärken. Die russischen Streitkräfte haben unter anderem nach Angaben des Institutes for the Study of War, eine unserer Quellen, aber auch des britischen Geheimdienstes, die Zahl der Bodenangriffe in der Ostukraine im letzten Monat deutlich erhöht, in einigen Teilen fast verdoppelt. Und das hat wahrscheinlich zu tun mit den aktuellen Bedingungen auf dem Schlachtfeld. Die sind ja relativ vorteilhaft für die russische Seite. Und man hat offenbar vor, möglichst viele Gewinne zu erzielen, bevor dann die versprochene westliche Militärhilfe an die Front kommt. Davon ist im Moment ja noch nicht so viel zu sehen. Und dazu passt die Meldung von diesem Freitag, dass russische Truppen im Nordosten der Ukraine auf die Großstadt Kharkiv einen offenbar groß angelegten Angriff gestartet haben. Noch sind die Angaben nicht ganz eindeutig. Wir können sie sowieso nicht überprüfen, aber es gibt ukrainische Quellen, die sagen, dass die Russen am frühen Freitag etwa 1 Kilometer in Richtung des Grenzortes Wovchansk vorgestoßen sind. Und ihr Ziel soll es nun sein, eine Pufferzone einzurichten, angeblich 10 Kilometer breit, Das sagt das ukrainische Militär. Das Verteidigungsministerium in Kiew hat mitgeteilt, es sei Verstärkung in dieses Gebiet unterwegs und es gebe Kämpfe, wie es heißt, in unterschiedlicher Intensität. Es bleibt aber unklar, ob das jetzt schon der Beginn der erwarteten, befürchteten großen Offensive Russlands auf Kharkiv ist oder vielleicht auch nur eine Vorbereitung. Wir haben ansonsten Meldungen, dass russische Streitkräfte bestätigte Vorstöße in den vergangenen Tagen in der Nähe auch von Avdiivka und in der Stadt Donetsk gemacht haben. Das ukrainische Militär wiederum hat nach eigenen Angaben 10 Kampfdrohnen, die von russischer Seite abgefeuert worden sind, abgefangen und zerstört. Und Russland habe zudem 2 Flugabwehr-Lenkraketen abgefeuert, das sagt die ukrainische Luftwaffe. Da bleibt unklar, ob die abgefangen worden sind oder nicht. Wir wissen ja, dass die Ukraine schon eine Menge anfliegender Marschflugkörperraketen abfangen kann, aber eben nicht alles. Umgekehrt schießt natürlich und greift auch die Ukraine Ziele an, nicht nur in den illegal besetzten eigenen Gebieten, sondern auch auf russischem Gebiet. Wir erfahren jetzt gerade von weitreichenden Drohnenangriffen gegen russische Öldepots und Raffinerieinfrastruktur. Das geht ja auch schon einige Zeit, der Versuch also die Treibstoffproduktion zu schwächen. Diesmal waren es wohl Ziele in der Region Krasnodar, das ist gleich neben der illegal besetzten Krim-Halbinsel, dann aber auch in der Republik Baschkortostan, das ist südöstlich von Moskau, sehr weit entfernt. Diese Drohne, darauf weist ein Insider in der Nachrichtenagentur Reuters hin, sei zuvor 1500 Kilometer weit geflogen, eine ukrainische Drohne. Schäden wahrscheinlich nur gering, aber da geht es auch, glaube ich, wirklich um Psychologie. Man will zeigen, wie weit man eigentlich in russisches Territorium jetzt schon eindringen kann.
Und dann, und das ist ja fast so ein bisschen James-Bond-Material, scheint es Neues zu geben aus der dunklen Welt der Spione und des Verrats.
Ja, das klingt wirklich so. Es geht primär mal um den ukrainischen Präsidenten Zelensky, dessen Leben ist ja, wissen wir, war wahrscheinlich auch schon vor Beginn dieses Großangriffs in Gefahr, aber seitdem erst recht. Und nun gibt es offenbar aktuelle Anschlagspläne, die aber vereitelt worden sind. Das berichten jedenfalls ukrainische Medien übereinstimmend und berufen sich dabei auch auf ein Präsidentendekret. Dieses Dekret heißt nämlich, dass dort ein führender Mitarbeiter der Leibgarde, der Chef der Leibgarde, entlassen worden ist. Ganz einfach, weil man den begründeten Verdacht hat, dass es dort Anschlagspläne gegeben hat. 2 hochrangige Offiziere sind festgenommen worden aus dieser Leibwache. Beide sollen wichtige Geheiminformationen an Russland gegeben haben, immer mit dem Ziel, Zelensky zu treffen. Aber auch Geheimdienstchefs zum Beispiel stehen offenbar auf der Todesliste Moskaus. Ich fand in den Berichten ganz interessant, dass man mal eine Dimension bekommt, um was es da geht. Den Offizieren wird Geld geboten. Da gibt es einen Bericht aus einem vorangegangenen Fall, wo einem Offizier der Ukraine für den Verrat $50.000 angeboten worden sind. 46.300 € umgerechnet. Das ist für uns jetzt erstmal für so ein großes Verbrechen, das sehr, sehr, wenn es aufgedeckt wird, schlimme Konsequenzen für den mutmaßlichen Verbrecher haben kann, relativ wenig Geld. Aber dort ist es natürlich offenbar so viel, dass es immer wieder Leute gibt, die sagen, okay, ich mache damit.
Mhm. Am Donnerstag, das war ein Feiertag bei uns, war auch Feiertag in Russland, aber etwas anderer Natur. Der traditionelle Gedenktag des Sieges im großen Vaterländischen Krieg, wie er genannt wird, gegen Nazi-Deutschland, wird ja traditionell am 9. Mai begangen. Putin trat auf. Gab es die große Show, Carsten?
Also es gab eine größere Show, aber wir hatten das schon doller, glaube ich. Der Putin führt halt Krieg im Moment und das sieht man dann auch auf dem Roten Platz. Es waren kaum Flugzeuge am Himmel zu sehen. Es wurde notiert, dass kaum Panzer, schon gar keine modernen, in der Parade dabei waren. Da gab es auch immer wieder Schlechtwetter, Regenschauer. Das Ganze für mich passte einfach zu der Lage, die ja auch für Russland nicht wirklich rosig ist zurzeit. Aber erstmal zu Putin. Der russische Präsident hat natürlich da wieder eine Rede gehalten und hat seine Überzeugung bekräftigt, dass der Westen versucht, die Beiträge der Sowjetunion zum Sieg über Nazi-Deutschland auszulöschen. Das ist immer wieder so, dass man denkt, ja, so tickt der Mensch einfach. Und so will er auch, dass seine Leute das sehen. Der Westen wird halt in Russland von der Regierung von Putin ganz anders wahrgenommen und den Menschen wird eine ganz andere Wirklichkeit da eigentlich präsentiert. Putin wird einfach nicht müde, dem Westen vorzuwerfen, dass er den Beitrag der Sowjetunion zu diesem Sieg in dem Krieg immer geringer färbt. Er ist selber ganz davon überzeugt, dass dieser Trend eine echte Bedrohung ist für das Erbe der Sowjetunion und damit auch für den modernen russischen Staat. Das ist so sein Weltbild und insofern sind die Reden interessant, weil dann öffnet er sich ja so ein bisschen und man kriegt einen Eindruck, wie er da tickt. Das Ganze wird eben auch im Zusammenhang gesehen mit der ganz individuellen Deutung dieses Krieges, dass die Aggression der Sowjetunion gegenüber Polen keine Rolle spielt, dass es ja auch mal ein kurzes Bündnis mit Nazi-Deutschland gab, dass es Verbrechen gegen das eigene Volk gab. Darüber wird natürlich nicht geredet. Er hat dann die anhaltende Invasion Russlands in der Ukraine als so wörtlich schwierige Übergangszeit bezeichnet, die Russland durchstehen müsse, um als Teil des großen historischen Kampfes Russlands gegen den Nationalsozialismus zu bestehen. Auch das ist so ein Narrativ, das er immer wieder bemüht. Ja, und dann hat es ihn dann doch am Ende nochmal wieder ordentlich gejuckt. Er hat ja, darüber hast du berichtet, vor ein paar Tagen schon ein Manöver seiner Truppen, die taktische Atomwaffen einsetzen sollen. Also das sind ja in ihrer Wirkung begrenzte Waffen fürs Gefechtsfeld nahe der ukrainischen Grenze angekündigt. Und dann am Donnerstag, dann hat er auch den ganz dicken Knüppel wieder geschwungen.
Russland wird alles tun, um nicht das globale Zusammenstoßen zu verhindern.
Russland wird alles tun, um einen globalen Konflikt zu verhindern. Aber gleichzeitig werden wir nicht zulassen, dass uns jemand bedroht. Unsere strategischen Streitkräfte sind stets kampfbereit.
Also der zentrale Satz, unsere strategischen Streitkräfte sind stets kampfbereit, das sind eben die strategischen Atomwaffen, die weitreichen, die interkontinentalen, die wirklich fürchterlichen Waffen. Aber im Westen zeigt sich davon so richtig eigentlich niemand mehr beeindruckt. Das hatten wir alle schon und die Lage bei diesen Waffen bleibt ja gleich. Es gilt eben der Satz, wer als Erster schießt, der stirbt als Zweiter. Und daran kann auch Wladimir Putin nichts ändern.
Trotzdem also diese erneute Drohung. Gleichzeitig ist ja bekannt, es gibt Probleme bei der russischen Armee, jenseits der Tatsache, dass sie ja die Initiative an der Front in der Ukraine zu haben scheint. Wie sieht es mit diesen Problemen der russischen Armee aus?
Die sind vielfältig, glaube ich. Da gibt es sicherlich Moralprobleme, kommen wir gleich drauf. Putin selber hat auch diesen Tag mal wieder genutzt und die letzten Tage, um sich persönlich als fürsorgender Oberkommandierender zu präsentieren. Es gibt Agenturberichte, dass er sich demonstrativ mit Kommandeuren verschiedener russischer Frontverbände getroffen hat, um sich zu informieren, um auch zu zeigen, dass er sehr wohl weiß, was da läuft, auch was da schief läuft und dass er sich an der Suche nach Lösungen für die Probleme beteiligt, die die Streitkräfte plagen. Eins dieser Probleme wird gerade an diesem Freitag berichtet vom Institute for the Study of War. Die sagen, dass die russischen Streitkräfte weiterhin große Probleme offenbar haben mit Disziplin in den eigenen Reihen. Es gibt immer wieder sogar Berichte, dass russische Soldaten in den eigenen Einheiten Kameraden töten, wenn sie sich streiten, wenn sie vielleicht auch schwer betrunken sind. Drogenmissbrauch ist ja auch bekannt. Dann gibt es ein anderes großes Problem der Russen. Das hat das Institute for the Study of War am Donnerstag berichtet. Ich zitiere das mal kurz, weil ich das ganz interessant fand. Da geht es um Material, und zwar um die Auswertung von Satellitenbildern, die zeigen, dass russische Reserven von Militärfahrzeugen und Waffen offenbar deutlich limitiert und reduziert sind mittlerweile. Und das zeigt, dass Russland seine Kriegsanstrengungen derzeit größtenteils durch die Entnahme von Gerät aus Lagerbeständen aufrechterhält, anstatt neue Sachen zu produzieren. Das können sie offenbar noch nicht. Zitiert wird das US-Magazin Newsweek, das eine Social-Media-Quelle benennt, die sich wiederum um diese Militärdepots kümmert. Und die sagen zum Beispiel, dass russische Fahrzeugbestände gegenüber dem Vorkriegsniveau deutlich zurückgegangen sind, um fast ein Drittel mittlerweile, von über 15.000 im Jahr 2021 auf über 10.000 nur noch im Mai 2024. Da geht es dann unter anderem um Panzer, Kampffahrzeuge, um Radschützenpanzer, um Kettenschützenpanzer. Diese Systeme sind alle schon aus den Lagern geholt, da ist nicht mehr viel da. Modernes Gerät findet einfach nicht statt. Die kämpfen einfach zunehmend mit altem Kram. Und da gibt es auch das Problem natürlich, dass viele dieser Systeme, die haben einfach so lange in den Lagern gestanden und die sind schwach, die sind also nicht wirklich kriegstauglich. Als Beispiel werden dort Artilleriesysteme genannt, die eingesetzt werden. Die kommen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Für die gibt es aber gar keine Munition mehr, das ist nicht mehr kompatibel.
Okay, also begrenzte Ressourcen auch bei den Russen erkennbar, aber für die Ukraine selbst scheint ja die Lage, was das angeht, dramatischer zu sein. Entsprechend groß war ja die Hoffnung wenigstens auf mehr Artilleriemunition, etwa durch diese tschechische Initiative, die ja 800.000 Stück versprochen hatte. Aber da gibt es Verzögerungen nach wie vor.
Da gibt es Verzögerungen, das hatten wir auch schon ab und zu mal thematisiert. Jetzt gibt es die Bestätigung von ganz oben. Der Mann, der das initiiert hat, Tschechiens Präsident Petr Pavel, hat der ARD ein exklusives Interview gegeben und er hat das auch ganz offen angesprochen.
Je mehr Seiten von der Initiative wissen, desto mehr Konkurrenz entsteht. Es war notwendig, die Initiative öffentlich zu machen, um so die Unterstützung anderer Länder zu bekommen. Aber damit haben wir auch unsere Karten aufgedeckt, was Russland ausnutzt. Auch deshalb kommt die Initiative nicht so schnell voran, wie wir es uns gewünscht hätten. Ich gehe davon aus, dass im Juni die ersten 180.000 Stück Munition geliefert werden. Und es gibt bereits Verträge für eine weitere 5- bis 6-stellige Zahl von Granaten.
Tja, aber es gibt weitere Fragen, zum Beispiel die immer noch nicht abschließend geklärte Finanzierung wohl. Pavel wurde in dem Interview auch gefragt, ob der Westen nicht vielleicht zum Teil wenigstens die Hoffnung auf einen Sieg der Ukraine verloren habe. Das hat er verneint, aber er hat schon nochmal sich auch beschwert und hat gesagt, wir haben, ich übersetze das mal frei, viel zu wenig, viel zu spät geliefert und das ist etwas, was wir ändern müssen, wenn wir nicht langsam anfangen, wirklich, auf Norddeutsch gesagt, Butter bei die Fische zu packen, also tatsächlich Waffen in größeren Mengen zu liefern, dann wird das schwierig. Und wir sehen ja, dass die Ukraine bis heute eigentlich noch auf die umfassende Umsetzung dieser Versprechen wartet, die ja in der Vergangenheit gemacht worden sind, immer wieder gemacht werden. Aber am Ende kommt nicht das an, was längst hätte da sein müssen. Kai, und damit jetzt zum Schwerpunkt in der heutigen Sendung. Es ist ja zu einer Art Standardsatz geworden, dass die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland auch eben unsere Werte, also unsere Art zu leben, verteidigt und dass ein autoritär herrschender Präsident Putin es als Gefahr für sein eigenes System ansieht, wenn in seiner Nachbarschaft Demokratien stärker werden. Das ließ sich ja auch schon während der Maidan-Proteste beobachten. Dieser, du hast es eingangs schon gesagt, Systemkonflikt, nämlich autoritär gegen liberal, wie er oft genannt wird, ist jetzt aber eben auch in anderen Weltregionen aufgeflammt, unter anderem da, wo du mittlerweile zu Hause bist, Kai, im Sahel. Also im Westen Afrikas. Aus Mali ist die Bundeswehr ja im Dezember schon abgezogen und da gab es über die vergangenen Wochen erneut jede Menge aus westlicher Sicht eben auch sehr beunruhigende Entwicklungen, weil Russland den Einfluss da ausbaut. Jetzt schauen wir mal genauer darauf. Du wohnst da, du kennst dich bestens aus. Was ist da gerade los? Was passiert da?
Wir können ja mal direkt einsteigen, auch wenn ich in dem Land jetzt nicht wohne, aber oft da war, mit dem Beispiel Niger. Das ist dieses gigantische Land, mehr als dreimal so groß wie Deutschland, im Herzen Westafrikas, Terrorismus geplagt, Transitland auch für Flüchtlinge in Richtung Mittelmeer. Vor rund einem Jahr noch als Stabilitätsanker gepriesen, auch von der Bundesregierung. Dann nach einem Militärputsch Ende Juli hat die neue Regierung fast alle Türen in Richtung Westen zugeschlagen, dafür ganz viele in Richtung Russland geöffnet. Nur ein Beispiel, EU-Militärmissionen wurden sehr schnell beendet. Dafür sind dort nun Mitte April russische Soldaten angekommen, erstmalig in diesem Land. Vor rund 4 Wochen landete dort in der Hauptstadt Niamey eine russische Iljuschin-Transportmaschine. Es wurden Bilder gezeigt, wie dort mitten in der Nacht Material entladen wurde aus diesem Flugzeug. Und dann stellten sich auch 2 russische Militärs vor die Kameras des vom Staat kontrollierten Fernsehens mit Uniform und Tarnfleck, Halstüchern, die sie in Cowboy-Manier über den Mund gezogen hatten. Aber diese Vermummung hat einen von ihnen nicht davon abgehalten, auf Französisch zu erklären, warum die eigentlich da sind. Wir sind hier, um die nigrische Armee auszubilden, erklärt hier der Soldat. Und er sagt auch, dass man die Zusammenarbeit Russlands mit Niger stärken wolle. Dass nun also auch hier Moskau sozusagen Boots on the ground hat. In Mali und Burkina Faso, in den Nachbarländern, sind die Russen ja schon länger vertreten. Das führt jetzt aktuell zu einer absurden Situation. Die sind nämlich, diese russischen Kräfte berichten zufolge, auf demselben Kasernengelände, derselben Luftwaffenbasis einquartiert, wo bislang noch US-Soldaten stationiert sind. Das ist für die Amerikaner eine einigermaßen peinliche Situation, erinnert mich auch so ein bisschen daran, dass ich ja am selben Flughafen Nordmalis, also damals in Gao, wo ja bis vor kurzem noch 1000 Bundeswehrsoldaten stationiert waren, auch Russen damals in Sichtweite der Deutschen ihre Herberge bezogen, auf Einladung der malischen Armee. Die sind sich auf dem Übungsschießstand auch hier und da mal begegnet, aber sonst gab es da wenig Kontakt. Also kurzum, auch in Niger hat Russland nun also militärisch einen Fuß in der Tür.
Ja, aber dieser Zustand wird ja vermutlich nicht so lange anhalten, dies nebeneinander. Das ist ja beschlossen, dass die Amerikaner abziehen, oder?
Ja, genau. Der Abzug steht nach Angaben der US-Regierung fest. Die USA hatten zuletzt noch rund 1000 Soldaten dort und betreiben auch noch eine 100 Millionen Dollar teure Drohnenbasis in Niger, die behilflich war im Kampf gegen die sich ausbreitenden Terrorgruppen wie Al-Qaida zum Beispiel, vor allem aber des sogenannten Islamischen Staats. Im März aber kam es zu einem diplomatischen Zerwürfnis zwischen der Putschregierung und einer US-Delegation, die das Land besuchte, woraufhin die nigrische Seite sagte, so jetzt bitte das Land verlassen. Und das wurde noch unterstrichen durch Demonstrationen, die von regierungstreuen Protestlern organisiert wurden, wo dann lautstark und mit Stopp den US-Imperialismus-Plakaten der Abzug der US-Truppen gefordert wurde. Auch wurde hier und da die eine oder andere russische Flagge geschwenkt. Was aus meiner Sicht mehr als Symbolik ist, denn es wird jetzt ganz deutlich, nach den Franzosen, und die hatten ja auch tausende Truppen mal in der Region, waren ein enger Partner, schmeißen die Niger nun auch die USA aus dem Land, zumindest die Militärs. Dafür setzen sie militärisch zunehmend auf Russland. Und das ist ein Modell, das wir auch schon aus dem Nachbarland Mali kennen. Da sind mittlerweile mehr als 1000 russische Söldner der ehemaligen Gruppe Wagner. Die haben sich übrigens umbenannt, heißen jetzt Afrika-Korps und sind ganz unmittelbar dem Verteidigungsministerium in Moskau unterstellt. Auch in Burkina Faso, dem dritten im Bunde sozusagen, wenn es um durch Putsch an die Macht gelangte Militärs geht, hat bereits russische Kräfte im Land. Wir wissen, dass Russland fest im Sattel sitzt in der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen, ist auch im Sudan aktiv. Also der Fußabdruck in Afrika wird gerade bedeutend größer.
Okay, und bevor wir uns jetzt mal mit den Folgen für Afrika befassen, auch für Europa, die Frage natürlich, die sich mir stellt, was hat Russland davon? Man könnte ja denken, die haben jetzt in der Ukraine genug zu tun. Warum bemühen die sich so um Afrika?
Das machen sie sicher nicht aus barmherzigem Samaritertum. Das ist alles zu sehen im Umfeld des ja schon angesprochenen weltweiten Rings um Einfluss zwischen unserem, nennen wir es liberal-demokratischen System und autoritären Systemen. Und dieser Kampf, Kulturkampf, sagen auch einige, wird sozusagen stellvertretend auch auf dem afrikanischen Kontinent ausgetragen. Wenn also Russland dort Partner findet, die es in sein Lager einsortieren kann oder die zumindest keine Skrupel haben, mit Moskau zusammenzuarbeiten, dann ist das für Moskau hochwillkommen. Nicht nur, weil die dann bei UN-Abstimmungen sich auch mal an die Seite Russlands stellen könnten.
So there is some sort of competition between these big powers.
Es gibt eine Art Wettkampf zwischen den großen Mächten, der global geführt wird, aber den wir auch hier auf dem Kontinent sehen. Es geht um einen Kampf um Kontrolle zwischen Russland, den Franzosen, Amerikanern, der Europäischen Union, den Chinesen.
The French, the Americans, the European Union, the Chinese.
Das hat mir der Politikexperte Nicodemus Minde vom Institute for Strategic Studies so gesagt. Russland ist seit seinem Einmarsch in der Ukraine ja händeringend auf der Suche nach Partnern. Moskau ist jetzt nicht völlig isoliert, das wissen wir, Carsten. China steht ziemlich fest an seiner Seite. Iran ist ein wichtiger Partner. Aber ansonsten ist es in der Welt doch wesentlich einsamer geworden. Und das Ganze hat für Moskau den hochwillkommenen Nebeneffekt, dass es uns Europäern und den Amerikanern eigentlich eins auswischen kann, wenn nämlich diese Regime in Westafrika ihre Arme sozusagen für Russland weit öffnen und die Arme vor dem Westen zunehmend verschränken.
Frage ich mich natürlich, warum lassen sich die Sahelstaaten darauf ein, andere auch? Warum entscheiden die sich für Russland? Das ist ja schon eine gewagte Wette eigentlich.
Ja, ist gewagt. Erstmal ist das im Grunde ein Tauschgeschäft, das die Russen da anbieten. Wir Russen ziehen mit euch in den Kampf gegen die Terroristen. Vor allem aber, wir sorgen dafür, dass ihr an der Macht bleibt. Denn wir reden ja hier im Fall von Mali, Niger, Burkina Faso von Militärregierungen, die per Putsch an die Macht kamen. So, und die Gegenleistung ist, die Russen werden, was ja sozusagen der Inbegriff des Söldnertums ist, bezahlt mit Geld, aber auch mit Bodenschätzen. Es kursierten kürzlich mal Fotos von russischen Söldnern, die sich eine Goldmine im Norden Malis, in Gao, also genau da, wo bis Mitte Dezember noch die Bundeswehr stationiert war, gesichert haben. Also umsonst tun die Russen das alles nicht. Und warum diese Staaten nicht weiter auf den Westen setzen, hat viele Gründe. In Mali zum Beispiel hat die Militärregierung dort den ja bis zu 13.000 UN-Blauhelmen stets vorgeworfen, mit euch kann man nicht wirklich den Terrorismus bekämpfen. Ihr liefert uns noch nicht mal die Waffen, die wir dafür haben wollen. Es kursiert vielerorts in Afrika dieser Satz, wenn man die Chinesen zum Beispiel um Hilfe bittet, dann stellen sie uns einen Hafen oder eine Fabrik dorthin. Wenn man die Europäer um Hilfe bittet, dann stellen sie ganz viele Fragen und Bedingungen. Das ließe sich auf Russland und die Waffen so ein bisschen übertragen. Sie liefern zum Beispiel Drohnen oder Kampfjets in Mali, die dafür sorgen, dass die malische Armee zumindest die Luftüberlegenheit hat. Man muss dazu wissen, die UN-Blauhelme und die Bundeswehr, die hatten nie den Auftrag, die Terroristen aktiv zu bekämpfen, gegen die in die Schlacht zu ziehen. Genau das aber will und tut die malische Armee gerade. Das tun russische Söldner. Aber um einen hohen Preis offenbar, das muss man wissen, völlig ohne Rücksicht auf Zivilisten führen sie teilweise diesen Kampf. Aktuelles Beispiel, es gab laut der Organisation Human Rights Watch Mitte Februar durch die malische Armee Drohnenangriffe auf eine Hochzeitsfeier und auf eine Trauerfeier. Dabei sollen mindestens 14 Zivilisten, auch Kinder, getötet worden sein. Nach Angaben von Human Rights Watch leisten die russischen Kräfte bei solcherlei Angriffen regelmäßig Unterstützung und sollen auch schon an Exekutionen von Zivilisten beteiligt gewesen sein. Das wird von malischer Seite geleugnet oder kleingeredet, aber es gibt schon ziemlich erdrückende Belege dafür eigentlich.
Und trotzdem verfängt dieses Angebot der russischen Söldner offenbar zumindest derzeit in vielen Staaten. Warum?
Ja, es ist umso erstaunlicher, als sich die Sicherheitslage seit dem Abzug der Blauhelme und der Bundeswehr, wenn wir uns jetzt Mali anschauen, in keinster Weise verbessert hat. Im Gegenteil eigentlich. Ein aktueller Bericht der Vereinten Nationen zeichnet ein extrem düsteres Bild der Sicherheitslage. Auch wenn die Regierung hier und da Erfolge feiert, sie hatte zum Beispiel eine wichtige Stadt im Norden Malis, Kidal, eingenommen, die mehr als 10 Jahre in der Hand der Gegner war. Aber uns sagen Menschen aus Zentralmali zum Beispiel, dass sie in großer Angst leben und in größerer als zuvor. Der Premierminister von Burkina Faso hat erst diese Woche einen Satz zum Besten gegeben, den ich sehr bedenklich finde. Die Menschenrechte, hat er gesagt, sind ein Instrument in den Händen des Okzidents, heißt übersetzt des Westens, um den Orient zu unterdrücken. Das ist ein sehr bezeichnender Satz und ist im Grunde die klare Ansage, wenn ihr Europäer uns mit Werten kommt, dann könnt ihr gleich wieder gehen. Und das passt in diese Erzählung, die Russland übrigens sehr geschickt durch jahrelange Propaganda in sozialen Netzwerken auch nährt und genährt hat, dass die USA und Europa und vor allem Frankreich da seien, um weiter diese Länder auszubeuten, auszusaugen. Aber sie, die Russen, seien sozusagen die antiimperialistische Macht, die sich an ihre Seite stellt und gar nichts anderes will als helfen. Das kann natürlich nur verfangen, wenn es sowieso schon eine Stimmung in der Richtung gibt in der Bevölkerung. Und diese Stimmung nutzt Moskau jetzt aus. Hinzu kommt, dass Staaten wie Mali, Niger und so weiter, die auch demokratische Phasen ja erlebt haben, in diesen Jahren die Regierung die Lage eigentlich weder wirtschaftlich noch bei der Terrorismusbekämpfung entscheidend verbessert haben. Jetzt nur die Frage, wie lange halten diese Staaten die Arme für Russland so weit geöffnet? Im Moment erfüllt das aber alles aus russischer Sicht alles seinen Zweck in diesem globalen Systemwettbewerb.
Bleibt für mich nur eine Frage, zum Beispiel, was das alles für uns jetzt bedeutet, für den Westen oder auch konkret gesagt für die Bundeswehr.
Ja, ich hatte an dieser Stelle ja schon mal gesagt, dass so richtig eine Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr ist, die ja stattfindet, die es eigentlich auch für Mali bzw. für den Sahel stattfinden müsste. Und für die Zukunft stellt sich die Frage, wie macht man es denn eigentlich richtig? Wie besteht man in dieser geopolitischen Auseinandersetzung? Die Europäische Union ist jetzt zwar dabei, eine neue Strategie für Westafrika zu erarbeiten. Es müsste aber natürlich mal eine sein, die nicht nach dem nächsten Putsch wieder hinfällig ist. Das wird alles nicht so einfach, auch nicht für Deutschland, das ja grundsätzlich, wir haben ja den Verteidigungsminister gehört in der Einladung, engagiert bleiben will, auch in dieser Region, in dieser Krisenregion, mit Entwicklungshilfe, aber auch mit deutlich kleinerem Fußabdruck als bisher natürlich, bilateral mit militärischer Zusammenarbeit. Wenn jetzt aber nach Frankreich auch die USA Niger verlassen zum Beispiel, macht das die Situation noch komplizierter, auch für die Deutschen. Denn noch ist diese Frage ja nicht geklärt, was wird eigentlich aus dem Lufttransportstützpunkt, den die Deutschen noch haben in Niger. Da saßen bis zuletzt noch rund 100 Soldaten der Bundeswehr. dass er eigentlich ein Interesse daran hat, dass es den weitergeben wird, hatte Pistorius schon Ende vergangenen Jahres durchblicken lassen. Aber dass er in der Größenordnung aufrechterhalten wird wie bisher, scheint doch eher unwahrscheinlich. Jedenfalls gibt es noch viele offene Fragen, aber am Ende führt uns auch diese Sache im Sahel immer wieder zu dem Eingeständnis, wir sind als Deutsche, auch als Europäer, dort nicht der Mitspieler am geopolitischen Spieltisch, der man eigentlich sein könnte und ist ja auch oft formuliert worden, der man eigentlich sein will. Und wir müssen uns überlegen, ob man in diesem Systemkonflikt nicht eine stärkere Rolle einnehmen will. Und wenn ja, was muss man dafür eigentlich investieren? Und damit schließt sich in gewisser Weise der Kreis, denn da sind wir am Ende dann doch wieder beim Thema Bundeshaushalt und bei der Innenpolitik.
Dankeschön, Kai. Großer Rundumschlag mal zu diesem Thema. Total spannend, finde ich. Auch offen natürlich am Ende. Das Gute ist, du bist bald wieder da, zu Hause dann. Und ja, berichtest von dort weiter und hast vor allen Dingen ja immer den Draufblick eigentlich. Wann bist du wieder zurück?
Ich bin ab kommender Woche wieder zurück. Aber ich glaube, wir senden noch ein bisschen weiter.
Zusammen. So ist es, ja. Ja, du meldest dich aus Dakar. Also nochmal dann schon mal jetzt, gute Reise dahin. Ich freue mich auf die nächsten Folgen und wir freuen uns, wir beide weiterhin über Anregungen, Lob und Kritik von euch, von Ihnen. Das alles bitte wie gewohnt per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich für diese Ausgabe Kai Küstner und Carsten Schmiester. Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek.
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Martin! Martin! Oh Martin! Mario Götze!
Man schießt das Tor, aber in 100 Jahren ist es auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Ich konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister, jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.